Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt und der steht im Johannesevangelium in Kapitel 19, Vers 30. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Nachdem er, Jesus, ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Eine Sache vorweg. Das dürftet ihr gerade selbst bemerkt haben. Der Text ist eigentlich womöglich der klassische Karfreitagstext. Also es geht ja um Jesu Tod am Kreuz, was eigentlich vorgestern gefeiert wurde, was wir auch hier im Kabarett vorgestern gefeiert haben. Und was wir uns bei Mittendrin darüber hinaus jetzt sogar auch wochenlang in unserer Predigtserie angeschaut haben. Jesu letzte Worte heißt die Predigtserie und es ging immer darum, jede Woche quasi einen Satz, den er am Kreuz gesagt hat. Und ich habe mich ganz kurz geärgert, dass ich selbst im Prinzip letztes Jahr die Predigtserien so festgelegt habe, dass jetzt an Ostern dieser Text dran ist. Und habe dann aber auch beim Vorbereiten gemerkt, auf irgendeine Art passt es doch ganz gut. Vor allen Dingen nämlich dann, wenn man sich anschaut, was das Kreuz für uns Menschen, sehr groß gedacht, was das für uns bedeutet. Also sozusagen, was aus diesem Text, aus diesem Es ist vollbracht, für uns folgt, dann passt es plötzlich doch ganz gut auch zu Ostern. Weil im Prinzip heute, 2 Tage oder 3 Tage später, je nachdem wie man es zählt, sich die Frage stellt, was folgt denn jetzt daraus? Was kommt nach dem Kreuz, nach der Auferstehung auch? Was kommt dann? Und das ist auch dann mein Ziel für heute, dass wir gemeinsam lernen, was bedeutet das für uns? Dazu oder deswegen will ich auch kurz noch beten, dass Gott genau das bewirkt. Ich bete. Lieber Vater, ich bitte dich darum, dass du uns durch die Predigt und auch durch den ganzen Gottesdienst heute Morgen deutlich machst, was für uns als Menschen aus dem Kreuz folgt. Danke, dass dein Sohn auferstanden ist. Mach uns deutlich, was folgt. Gebrauch dazu meine Worte und mach sie, ja, sprich du. Sei du derjenige, der spricht. Es kommt nicht auf meine tollen Gedanken an oder so, sondern darum, dass dein lebendiges Wort anfängt zu wirken. Amen. An ein paar Punkten in dieser Predigt ist eure Vorstellungskraft gefragt. Ich habe mir ein Beispiel überlegt, von dem ich persönlich denke, dass es dabei helfen kann, sich vorzustellen, was das für uns bedeutet, was am Kreuz passiert ist. Ich hoffe, das gilt auch für euch, dass euch auch das Beispiel dabei hilft. Das werden wir jetzt gleich sehen. Stellt euch bitte mal Folgendes vor. Du sitzt in deiner Lieblingsbar hier in Potsdam oder in, das könnte eine Studentenkneipe sein oder vielleicht auch so ein bisschen schicker. Falls du nicht so gern was trinken gehst, kann es auch einfach dein Lieblingsrestaurant sein beim Syrer, Italiener, Inder, Spanier, Griechen, was auch immer. Vielleicht auch einfach der Burgerladen oder Döner-Kebab deines Vertrauens. So, und jetzt stell dir vor, du bist da einen ganzen Abend mit einer ganzen Gruppe Leute. Mit deinen Freunden und guten Bekannten. Und ihr habt so einen richtig lustigen Abend zusammen. Ihr bestellt euch Getränke, alkoholische oder nicht alkoholische, bestellt euer Lieblingsessen. Ihr esst den ganzen Abend gemeinsam, achtet null darauf, was alles kostet, sondern genießt so richtig. Die Gespräche sind anregend, lustig, immer wieder sogar auch tiefgründig. Und es ist einfach so richtig, richtig herrlich. Mir selbst ging es so, dass als ich das so aufgeschrieben habe, musste ich direkt an den Abend von vor 1,5 Wochen denken. Ich spiele mittwochs immer Volleyball und wir waren anschließend mit der ganzen Truppe, die mitgespielt hat, noch die Straße runter hier im Elflein und haben mit der ganzen Gruppe abends noch was getrunken. Und es war so richtig, richtig schön einfach. Es hat einfach richtig Spaß gemacht. Und irgendwann beim Blick auf die Uhr haben wir plötzlich festgestellt, es ist 1:45 und das auf dem Mittwoch und die meisten von uns mussten tags drauf wieder arbeiten. Und entsprechend wie bei uns der Abend dann auch relativ schnell zu Ende ging, geht auch euer wirklich, wirklich schöner Abend irgendwann zu Ende. Und es entsteht so die Aufbruchstimmung, die typische, wo man dann schon merkt, jo, jetzt gleich ist vorbei. Und deswegen entscheidest du, nochmal ganz fix auf Toilette zu gehen. Und als du zurückkommst, sind irgendwie alle deine Freunde schon weg. Toll. Und wirst so ein bisschen miesmutig und naja, packst dann auch so deinen Kram zusammen und gehst vorne zur Bedienung, weil du deine Sachen auch noch bezahlen musst. Und plötzlich bekommst du Panik. Du hast deine Jackentaschen abgesucht und deine Hosentaschen abgesucht und auch deinen Rucksack und stellst fest, scheiße, das Portemonnaie fehlt. Ich habe mein Portemonnaie zu Hause vergessen. Und damit hast du kein Bargeld dabei, keine EC-Karte dabei und alle deine Freunde sind blöderweise auch schon gegangen. Und dann fängst du an zu überlegen, was mache ich jetzt? Und gehst aber schon mal vorne zur Bedienung und stammelst schon mal so ein bisschen los, wie du ihr das jetzt so am besten erklären könntest, das Problem. Also ich hatte ja drei Getränke und dann diese große, also die Pasta und ich würde eigentlich jetzt gerne zahlen, aber das Problem ist folgendes. Und sie schaut dich nur ganz verwirrt an, als würde sie nicht ganz kapieren, was du da gerade machst oder sagst. Und dann unterbricht sie dich und sagt zu dir nur ein einziges Wort, woraufhin du sie einigermaßen verwirrt anschaust. Und zwar sagt sie zu dir, Tetelestai. Und du noch völlig in Gedanken darüber, was das jetzt, also wie du die Rechnung bezahlen kannst, reagierst auf die einzig angemessene Art, hä? Worauf sie einfach das gleiche nochmal sagt. Tetelestai. Soweit mal kurz aus dem Restaurant, deiner Lieblingsbar. Wir schauen da gleich nochmal vorbei. Krasser Szenewechsel. Weg von dem schönen Abend im Restaurant hin zu Jesus am Kreuz an einem dunklen Nachmittag in Jerusalem. Jesus hängt an diesem Kreuz und sagt einen sehr, sehr berühmten Satz. Also ich finde schon so, es ist irgendwie der Karfreitagssatz überhaupt. Es ist vollbracht. Und danach neigt er seinen Kopf und stirbt. Wörtlich steht da übrigens statt sterben, er neigte seinen Kopf und übergab seinen Geist oder gab seinen Geist auf. Daher kommt übrigens auch das Sprichwort, dass jemand oder etwas seinen Geist aufgibt. Nur am Rande. Jesus hängt am Kreuz und kommt zu dem Schluss, jetzt ist alles vollbracht. Und wenn ja was vollbracht ist, bedeutet das, irgendwas ist vollendet, fertig oder auch beendet. Und wenn man die Leidensgeschichte Jesu bis zu seinem Tod so ein wenig kennt, glaube ich, kann man sich da ganz gut reinversetzen, dass Jesus hier irgendwie erleichtert feststellt, oh, es ist vollbracht. Der Schmerz ist endlich vorbei. Es klingt so, als sei der Tod Jesu für ihn in dem Moment eine echte Erlösung, weil dadurch diese körperlich so schmerzhaften Tage für ihn endlich vorbei sind. Es klingt ein bisschen so wie, vielleicht kennt ihr das, bei älteren Menschen, wenn die länger krank waren oder auch lange noch gelitten haben vor ihrem Tod, dann redet man manchmal davon, dass der Tod ja eine Erlösung war. Auf Grabsteinen steht es teilweise, als die Kraft zu Ende ging, war es kein Sterben, da war es Erlösung. Und so klingt es hier bei Jesus auch ein bisschen. Also, dass es eine Erlösung war, weil endlich dieses Leiden, dieser ganze Schmerz vorbei ist. Ich glaube aber, das ist in dem Moment gar nicht so sehr der Grund, warum er "Es ist vollbracht" ruft. Ihm geht es gar nicht in erster Linie darum, dass er jetzt endlich diese ganzen körperlichen Schmerzen hinter sich lassen kann, auch wenn die wirklich krass gewesen sein müssen. Ich glaube und bin überzeugt davon, er ruft es hier nicht wegen seines körperlichen Schmerzes. Ich glaube, er hat andere Gründe. Er ruft, es ist vollbracht, weil er in dem Moment etwas fertiggebracht hat, weil er etwas geschafft hat. Und das sogar irgendwie ganz aktiv. Ich habe vor ein paar Jahren, da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, alle meine Weisheitszähne rausoperiert bekommen. Das macht gar keinen Spaß. Viele wissen das wahrscheinlich auch selber aus eigener Erfahrung. Als das rum war, habe ich auch gedacht, das ist vollbracht. Ich habe es endlich hinter mir. Aber das war ja was, wo ich ja letztlich völlig passiv war. Ich lag nur rum und musste die ganze Tortur über mich ergehen lassen. Hab gelegen und gelitten. Und auf den ersten Blick ist es bei Jesus ja durchaus vergleichbar. So, er lag halt nicht, er hing und litt. Natürlich in einer völlig anderen Kategorie zugegeben. er wird gefoltert, er wird misshandelt, er wird hingerichtet und dann hängt er einfach da. Aber in seinem einfach da am Kreuz hängen, vollbringt er etwas. In seinem einfach gefühlt passiv sein auf den ersten Blick, ist er eigentlich sehr, sehr aktiv. Nicht nur in dem, was er sagt, das haben wir uns ja die letzten Wochen auch angeguckt, sondern er tut etwas. Nämlich, er stirbt an unserer Stelle. Er nimmt unsere Sünde auf sich. Er versöhnt uns Menschen mit Gott. Das ist das, was Jesus am Kreuz tut. Er zieht Gottes Zorn auf sich, den wir eigentlich verdient hätten. Das ist auch eine wirklich große Kategorie. Ich habe euch dazu einen ganz, ganz kurzen Abschnitt aus der Kinderbibel mitgebracht. Einfach, weil ich habe die letzten Tage nochmal gelesen, nämlich die Passionsgeschichte von Jesus. Und das ist darin einfach so gut formuliert, dass ich euch den Teil daraus einfach vorlese, statt das irgendwie versuche selber zu formulieren. Wie das war, als Jesus am Kreuz starb. Obwohl es mitten am Tag war, bedeckte plötzlich eine unheimliche Dunkelheit die Welt. Die Sonne konnte nicht mehr scheinen. Die Erde bebte und wackelte, die großen Berge zitterten, Felsen zersprangen, bis es schien, als würde die ganze Welt auseinanderbrechen, als würde die Schöpfung selbst zerreißen. Gottes Zorn über die Sünde kam mit voller Kraft auf die Erde herab, wie ein gewaltiger Sturm. Auf seinen Sohn statt auf die Menschen. Es war der einzige Weg, wie Gott diese Sünde vernichten konnte, ohne dabei die Menschen zu vernichten, deren Herz voll von Sünde war. Dann rief Jesus mit lauter Stimme: Es ist vollbracht. Und so war es auch. Er hatte es getan. Jesus hatte die ganze Welt gerettet. Das hat Jesus vollbracht. Und wenn er sagt, es ist vollbracht, dann ist es vollbracht. Das Problem mit der Sünde hat er ein für alle Mal geklärt, aus der Welt geschafft. Und es ist so verrückt, er hat in dem Moment sogar noch viel, viel mehr geschafft. Da ging es auch bei mittendrin schon drum. Er war am Kreuz verlassen von Mensch und Gott. Aber auch diese Verlassenheit, die endet hier in dem Moment. Jesus war am Kreuz wirklich der einsamste Mensch, weil die eigentlich seine Freunde waren und ihm nachgefolgt sind, größtenteils weggelaufen sind und sich versteckt haben und selbst Gott, sein Vater, in dem Moment am Kreuz nicht für ihn da sein konnte. Weil Jesus unsere Sünden auf seinen Schultern hatte und dadurch in dem Moment nicht in perfekter Beziehung mit seinem Vater leben konnte. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich weiß noch, als ich vor gut 5 Jahren jetzt schon neu in Potsdam war, da habe ich zur Zwischenmiete am Anfang in der Zeppelinstraße gewohnt. Und irgendwie neu in der Stadt zu sein, ist echt auch verrückt. Weil am Anfang kannte ich, natürlich habe ich schnell ein paar Leute so ein bisschen kennengelernt, aber gerade in den Wochenenden war es so, dass ich wirklich einsam war. Weil man selber wurde noch nicht so richtig gefragt, ob man irgendwo mit dabei sein will. Und ich selbst konnte auch noch niemanden fragen, weil die Leute, die ich so wirklich gut kannte, wohnten halt nicht in Potsdam, sondern in Hessen. Und ich war echt einsam. Mit dem Unterschied, dass auch wenn sich das vielleicht für mich so angefühlt hat, Gott natürlich da war, mich nicht im Stich gelassen hat. Und da bin ich echt dankbar für. Jesus hier, der war auch von Gott verlassen. Und das ist krass. Und das, auch wenn das nur irgendwie jetzt ein Randthema ist, will ich dir das als Ermutigung mitgeben. Egal wie einsam du dich gerade fühlst, Gott ist nicht fern von dir. Jesus ist der Einzige, der völlige Gottverlassenheit erleben musste, damit wir das niemals erleben müssen, selbst wenn Menschen uns im Stich lassen oder wir uns ganz einsam fühlen. Gott ist da. Und ich wünsche dir, dass du das erleben kannst. Aber auch die Einsamkeit war in dem Moment am Kreuz vorbei, vollbracht. Es ist wie so ein göttliches Gesetz, was ich ehrlich gesagt auch nicht zu 100% verstehe. Mit dem Tod Jesu war die Sündenbarriere weg. Jesus konnte wieder in perfekter Beziehung zu seinem Vater leben und außerdem hat er durch seinen Tod allen anderen Menschen das Gleiche ermöglicht. Wie herrlich. Und mit seiner Aussage, es ist vollbracht, nennt Jesus uns noch eine weitere, wie so einen weiteren Blickwinkel gibt er uns auf das, was er tut. Er hat unsere Sünde getragen, er hat die Gottverlassenheit ausgehalten und ist jetzt vorbei. Und noch was Drittes und noch ganz, ganz viele andere Sachen. Ich habe im Prinzip nur drei Sachen rausgegriffen, weil es sonst viel zu viel gewesen wäre. Noch was Drittes. Und da will ich auch dann zurückkommen zur Szene in deiner Lieblingsbar, in deinem Lieblingsrestaurant. Auf deinen Hinweis hin, dass du gerne zahlen würdest, hat die Bedienung für dich relativ verwirrend reagiert, nämlich mit Tetelestai. Was du jetzt natürlich überhaupt nicht wissen konntest, ist, dass die Bedienung im zweiten Semester Theologie studiert und meint, sie müsste unbedingt mit ihrem neu gewonnenen Altgriechisch-Wissen angeben. Tetelestai ist Altgriechisch und bedeutet, es ist alles bezahlt. Es ist alles bezahlt. Was dich irgendwie aber noch ein bisschen mehr verwirrt, was ist denn jetzt bezahlt? Und dann erzählt die Kellnerin dir allen Ernstes davon, dass gerade eben jemand in die Bar reinkam und meinte, dass er gerne deine Rechnung bezahlen würde. Und entsprechend deine Rechnung jetzt schon bezahlt sei. Es ist alles bezahlt. Tetelestai ist das Wort, was hier in der Bibel, in unserer Übersetzung, als es ist vollbracht übersetzt wird. Das ist eigentlich nur ein Wort. Es ist erfüllt oder eben wörtlich, es ist bezahlt. Es ist alles bezahlt. Das wurde übrigens, Tetelestai, in der Antike auch unter bezahlte Rechnungen drunter geschrieben. Oft abgekürzt mit einem T oder eben einem Kreuz. Unter beglichene Steuerbescheide schrieb man das drunter, Tetelestai. Die Steuer ist beglichen, die Rechnung ist bezahlt. Und das ist das Wort, was Jesus am Kreuz ausruft, während er da hängt. Die Rechnung ist beglichen. Ich habe alles bezahlt, beziehungsweise es ist alles bezahlt. Deine Rechnung ist schon bezahlt. Jesus hat sie bezahlt. Eigentlich hätten wir das zahlen müssen. Wir hätten es aber nicht gekonnt. Und das wusste er, weil die Rechnung viel zu groß war. Hier ging es nicht um drei Getränke und eine Pasta. Und wir hätten auch gar nicht die Fähigkeiten gehabt, das zu bezahlen. Wenn Menschen Dinge tun, die Gott falsch findet, dann entsteht Schuld. Das ist auf eine wirklich platte Art eigentlich das Gleiche, wie wenn man in eine Bar geht und Getränke trinkt. Und es ist ja völlig klar, naja, die müssen nachher geteilt werden. Ich kann hier jetzt nicht für Umme einfach alles trinken. Nur ist es bei Sünde was wirklich Negatives. Und statt, dass Gott alle Menschen dafür zur Rechenschaft zieht, was das Angemessene gewesen wäre, wird Gott selbst Mensch und lässt einen dafür bezahlen, nämlich seinen eigenen Sohn. Das ist so abgefahren. Das ist das, was Jesus am Kreuz macht, obwohl er gefühlt da einfach nur hängt. Er bezahlt die für uns unbezahlbare Rechnung. Das ist die Botschaft von Karfreitag. Es gibt jemanden, der für dich und mich bezahlt hat, der unsere Rechnung ein für alle Mal beglichen hat. So, jetzt ist heute aber Ostern, und zwar Ostersonntag. An Ostersonntag wird die Auferstehung Jesu gefeiert, nicht sein Tod. An Ostern wird gefeiert, dass der Tod nicht das letzte Wort hatte, sondern nur das vorletzte. Das letzte Wort hat Gott, der Jesus wieder von den Toten auferweckt. Und das wollen wir heute feiern. Und deswegen ist für mich tatsächlich eigentlich die entscheidende Frage die, was folgt aus dem Kreuz? Was folgt aus Jesu Tod und natürlich aus seiner Auferstehung für uns? Was ändert sich dadurch für dein und mein Leben? Wenn du jetzt gerade sitzt und irgendwie lauter Fragezeichen hast zu Jesu Tod und zu dem Geschehen am Kreuz, weil du das nicht schon dutzende Male gehört hast, sondern womöglich gerade zum allerersten Mal, dann empfehle ich dir nochmal die ganzen letzten Predigten. Wir haben uns jetzt 7 Wochen lang Jesu Tod am Kreuz angeschaut. Und jede der Predigten setzt sich in einem bestimmten Punkt damit auseinander, was Jesu Sterben für unser Leben bedeutet, was er in seinem Sterben für unser Leben getan hat und wie er durch seinen Tod unser Leben verändert. Und jetzt will ich gerne einen Schritt weitergehen. Wie reagieren wir darauf? Ich will dieses Restaurant- und Barbeispiel wirklich bis ins letzte Detail ausreizen heute. Weil ich glaube, das kann tatsächlich dabei helfen, so ein bisschen darüber nachzudenken, was können Reaktionen auf das sein, was Jesus für uns getan hat. Und das ist ein bisschen lustig, weil ich habe mir so ein paar Sachen überlegt, wo ich jetzt zu komme. Und manches davon klingt echt absurd. weil man in einem Restaurant niemals so reagieren würde. Aber wenn man die Parallele zieht hin zu Jesus und seinem Tod am Kreuz und seinem Bezahlen für uns, irgendwie schon. Und das zeigt so ein bisschen die Absurdität. Ihr werdet es gleich selber merken, auch wenn es jetzt noch ein bisschen verwirrend klingt. Was zum Glück nicht mehr verwirrend ist, ist die Szene in der Bar für euch. Die Verwirrung konnte geklärt werden. Ihr habt so langsam kapiert, da hat wirklich jemand für mich gezahlt. Irgendjemand ist hier reingekommen und hat einfach meine Rechnung beglichen. So als ob der gewusst hätte, dass ich mein Portemonnaie zu Hause vergessen habe. Und an diesem Punkt hast du mehrere Möglichkeiten, wie du darauf jetzt reagierst. Ich hatte früher als Kind so ein Buch, das war so ein Krimi-Buch für Kinder. Und am Ende jeder Seite hatte man immer zwei Möglichkeiten, wie es weitergehen kann. Man musste sich entscheiden. Und je nachdem, wie man die Faktenlage bewertet hat und sich dann entschieden hat, so konnte das Ganze gut ausgehen oder man ging eventuell bei der ganzen Sache selber bei drauf. Und ganz kleines bisschen so ist es jetzt hier auch. An einem ähnlichen Punkt stehst du gerade auch in der Bar. Es hat jemand für dich bezahlt, das ist Fakt. Es ist einfach passiert so. Ob du es glaubst oder nicht, es hat jemand für dich bezahlt. Die Frage ist jetzt, wie gehst du damit um? Mir kamen vier Möglichkeiten in den Kopf. Und ich glaube, anhand dieser Möglichkeiten merkt man schnell, was das für den Glauben und für die Auferstehung und das Kreuz bedeutet. Möglichkeit 1. Du zweifelst an der Rechnung und an der Notwendigkeit, dass überhaupt irgendjemand hätte zahlen müssen. Du zweifelst an, dass du überhaupt hättest zahlen müssen. Ich habe die Getränke nicht getrunken. Oder mein Freund, der schon raus ist, der wollte mich eigentlich eh einladen. Der wollte das bezahlen. Und überhaupt, die anderen, die haben viel mehr getrunken als ich. Das bisschen Bier, was ich getrunken habe, das fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Wenn eure Preise nicht so hoch wären, müsste ich auch nicht so viel zahlen. Und überhaupt, Rechnung, Schuld, Bezahlung, das sollte man alles abschaffen. Ich habe nichts falsch gemacht, der Typ hätte nicht zahlen müssen. Das klingt komplett absurd, oder? Es würde niemand reagieren, wer in eine Bar geht oder in ein Restaurant, was isst, was trinkt, weiß, am Ende muss ich dafür zahlen. Weil sozusagen eine Schuld entsteht, die beglichen werden muss. Und es ist verrückt, weil ganz anders verhält sich's oft, wenn es um Sünde geht. Schuld gegenüber Gott. Ich habe nichts falsch gemacht. Die anderen, die sind viel schlimmer als ich. Das bisschen Schuld, also im Vergleich zu dem und dem bin ich doch eigentlich ganz gut. Wenn der Maßstab nicht so hoch wäre. Und damit, mit all diesen Sachen, sagt man im Extremfall eigentlich aus, für mich hätte Jesus nicht sterben müssen. Wahrscheinlich ist das nicht die Einstellung, die du hast, wenn du selbst gläubig bist. Ziemlich sicher eigentlich nicht. Aber naja, es ist ein bisschen, also runtergebrochen ist das die Einstellung, die die meisten Menschen weltweit haben. Und ich sage das überhaupt nicht jetzt als Anklage oder so, sondern irgendwie, naja, ein bisschen als traurige Feststellung. Es ist einfach so, dass die meisten Menschen weltweit nicht daran glauben, dass es jemanden braucht oder brauchte, der für ihre Schuld bezahlt hat. Aber Vergebung, Erlösung und Gnade werden erst dann so richtig herrlich, wenn ich meine Schuld nicht verneine, mein Sündersein nicht abstreite, sondern erkenne, dass meine Schuld groß ist, beziehungsweise war, dass meine Schuld groß war, die Jesus mir vergeben hat. Er hat bezahlt. Karfreitag ist schon vorbei und ich darf das annehmen. Das ist im Prinzip eine Einladung. Eine Einladung Jesu. Ey, ich habe für dich bezahlt. Möglichkeit 2, wie ich auf die Situation reagieren kann, dass in der Bar für mich gezahlt wurde. Wieso hat er für mich gezahlt? Hä? Das ist doch nicht nötig. Ich hätte schon selber bezahlen können. Also irgendwie wäre das möglich gewesen. Notfalls hätte ich halt in der Küche ausgeholfen oder so. Wir hätten schon irgendeine Lösung, also das, nee, das wäre nicht nötig gewesen. Ich kann das schon für mich selbst. Das Beispiel kommt, wenn man jetzt ein bisschen mehr drüber nachdenkt, da an seine Grenzen, weil man hätte natürlich nach Hause laufen können, sein Portemonnaie holen und so weiter. Aber nicht, wenn die Rechnung so groß ist, dass du einfach nicht die finanziellen Möglichkeiten hast, es jemals zu bezahlen. Und das ist das, was auf Gott bezogen die Situation ist, in der man steckt. Ohne Jesus. Eine unbezahlbare Schuld. von der Jesus aber sagt, ich habe sie schon für dich bezahlt. Und das war nötig. Schau mal, eine Sache wird in der Bibel wirklich sehr, sehr deutlich, gerade auch in den Evangelien. Gott der Vater hat Jesus seinen Sohn unfassbar lieb. Wenn der ihn wirklich so unfassbar lieb hat und trotzdem Jesu Tod am Kreuz und das ganze Ding und auch mit der Auferstehung und all das, wenn das der einzig mögliche Weg war, damit unsere Schuld aus der Welt geschafft wird, wenn das wirklich der beste Plan war, dann gab es keine andere Möglichkeit. Gott hätte das auf jeden Fall anders gemacht. Wenn es irgendeine Möglichkeit gegeben hätte, dass Jesus dabei nicht am Kreuz sterben muss, Gott hätte das gemacht. Aber es gab keinen anderen Weg. Und es nützt überhaupt nichts, sich einzureden oder zu versuchen, das Problem mit Schuld und Sünde irgendwie selbst zu lösen. Auch sich selbst vergeben oder sich selbst optimieren oder all diese Sachen. Das hilft in dem Falle nicht weiter. Und außerdem, Jesus hat ja längst die perfekte Optimierung vollbracht. Er hat ja längst die perfekte Vergebung im Angebot für uns. Und wir dürfen es einfach annehmen. Schuld durch eigene Leistung wieder gut zu machen, funktioniert nur so lange, wie es bei der Schuld um ein oder zwei Getränke geht. Oder irgendwie eine Kleinigkeit. Aber Gott macht in der Bibel ganz deutlich, das, was an Schuld zwischen uns Menschen und ihm entstanden ist, das war mehr, als wir jemals hätten gut machen können. Das gilt auch für die, die irgendwie so das allerbeste Leben leben. Es brauchte Jesus für jeden von uns, für jeden Mensch auf der ganzen Welt, auch den moralisch integersten oder perfekt lebendsten. Und selbst wenn nur dieser eine moralisch perfekt lebende Mensch auf der Welt gelebt hätte, wäre Jesus auch für diesen einen gestorben. Jesus hat uns so sehr lieb, dass er für jeden Einzelnen von uns gestorben wäre. Und wenn wir der einzige Mensch auf der Welt wären. Aber es war notwendig. Damit komme ich zur Möglichkeit 3 von 4. Du akzeptierst, dass jemand deine Rechnung bezahlt hat. Hast dabei ein mega schlechtes Gewissen. Ich habe doch diese ganz teuren Nudeln gegessen und der Cocktail hat 8 Euro gekostet und dann noch die Cola und der Nachtisch und das Aperitif, das waren bestimmt 40 Euro. Alter, das muss ich irgendwie wieder gut machen. Entschuldigung, können Sie mir mal sagen, wie der aussah? Ich würde ihn gern ausfindig machen. Ich muss den unbedingt finden. Ich muss das wieder gerade rücken. Und die Reaktion ist schon eng verwandt mit der davor. Jesu Vergebung sein, Bezahlen für dich anzunehmen und dann dauerhaft mit einem schlechten Gewissen zu leben und zu versuchen, alles wieder gut zu machen, ist irgendwie ja auch nur ein Versuch zu zeigen, naja, dass du aus dir heraus gut genug bist. Ja, ey, war ein ungünstiger Moment, aber jetzt werde ich mein Portemonnaie immer dabei haben. Dazu hört euch echt gerne die Predigt von letzter Woche nochmal an, wenn ihr die nicht gehört habt. Das passt da ganz gut zu. Im Bild gesprochen würde es nämlich mindestens, also beim nächsten Barbesuch oder vielleicht beim übernächsten, wenn ihr richtig gut seid, beim überübernächsten, genau so wieder passieren. Wieder ohne Portemonnaie. Weil das Ding mit uns Menschen ist doch, dass wir irgendwie immer wieder scheitern. Dass wir immer wieder Gottes Maßstab verfehlen, Schuld auf uns laden. Und das ist echt blöd. Ich will das überhaupt nicht relativieren, Schuld und Sündigen. Also das ist echt nicht gut. Aber deswegen die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen haben, bringt meines Erachtens nicht die Lösung. Zumindest nicht automatisch. Ein schlechtes Gewissen kann dazu führen, dass ich in Demut vor Gott komme und ihm alles bekenne, was gut ist. Aber ich glaube, realistischer ist, dass ein schlechtes Gewissen in mir auslöst, dass ich mich so einigel und dass ich denke, boah, ich kann so nicht zu Gott kommen. Mit mir kann der nichts anfangen. Ich muss das erst wieder gerade biegen. Dann kann ich darüber nachdenken, ob ich mich vielleicht wieder an Gott wenden darf. Ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt, aber das krampfhaft versuchen, ich muss es besser machen und zwar alleine. Ich muss beweisen, dass ich gut genug bin für Gott. Ich glaube, das ist die realistische Reaktion auf ein schlechtes Gewissen. So als müsste ich mir seine Gnade und seine Liebe verdienen. Und natürlich scheitere ich dann doch irgendwann wieder, vielleicht direkt wieder oder ganz viel später wieder. Aber irgendwann scheitere ich wieder und fühle mich höchstwahrscheinlich sogar noch schlechter. Und dann geht dieser miese Kreislauf wieder von vorne los und man kommt da immer tiefer rein. Das ist nicht Gnade. Jesus will uns davon befreien. Er hat bezahlt. Du musst Gott nicht beweisen, wie gut du bist, weil er dir in Jesus längst bewiesen hat, wie gut er ist. Du musst Gott nicht beweisen, wie gut du bist, weil er dir in Jesus längst bewiesen hat, wie gut er ist. Und damit komme ich zur vierten Reaktionsmöglichkeit. Du nimmst wahr, dass jemand deine Rechnung bezahlt hat, was vielleicht ein bisschen verrückt ist. Du stellst fest, dass du das selbst niemals hättest tun können. Du staunst darüber, wie genial das deine eigentlich echt blöde Situation zum Positiven verändert hat. Und du wirst dankbar und willst der Person, die für dich bezahlt hat, gerne danken. Und du wirst auf jeden Fall ganz automatisch deinen Freunden, wenn du sie das nächste Mal siehst, davon erzählen, wie das deinen Abend gerettet hat, wie dankbar du bist, wie verrückt das eigentlich alles war und auch sie fragen, warum sie schon gegangen sind. Das ist aber gar keine Hürde für dich, weil du bist so begeistert davon und es ist so eine gute Geschichte auch. Natürlich erzählst du davon weiter. Das ist eigentlich die angemessene Reaktion auf die Tatsache, dass Jesus für uns bezahlt hat. Das ist das, was Jesus in uns bewirken möchte, durch seine Gnade, die er schenkt. Und wir dürfen ihm einfach dankbar sein. Wir dürfen es einfach annehmen, wir dürfen staunen, auch irgendwie so mit einem Rätseln. Ich kapiere nicht ganz, was da jetzt alles passiert ist und warum, aber wow, danke. Und aus einem staunenden, dankbaren Herzen kommt es übrigens auch ganz natürlich, dass man anderen davon erzählen will, davon bin ich überzeugt. Oder anderen diese Großzügigkeit Jesu vorleben will. Ich glaube, Jesus wünscht sich das sehr, dass wir so darauf reagieren, was er für uns getan hat. Was er für die ganze Welt getan hat. Nicht, weil seine Einstellung ist, oh, seid aber mal gefälligst dankbar hier, sondern weil er uns so lieb hat. Das Kreuz ist ja der perfekte Beweis seiner Liebe. In der Kinderbibel, aus der ich eben das kurz vorgelesen habe, steht eine Seite vorher auch bei der Kreuzigung. Nicht die Nägel haben Jesus am Kreuz gehalten, es war Liebe. Und ich glaube, das stimmt. Jesus hat all das getan, weil er uns unfassbar lieb hat. Und ich glaube, das kann uns dankbar machen. Und spätestens, wenn man darüber nachdenkt, dass genau dieser Jesus nicht tot geblieben ist, dass das Kreuz nicht das Ende war, sondern er 3 Tage später vom Kreuz wieder auferstanden ist, dann kommt zu dieser Dankbarkeit noch viel mehr Staunen, wie groß und herrlich ist dieser Gott, der die Macht über den Tod hat, wo der Tod nicht das letzte Wort hat. Und der uns in all dem so lieb hat, der sogar für uns bezahlt hat. Wenn du das nächste Mal irgendwo panisch feststellst, dass du dein Portemonnaie zu Hause vergessen hast, dann erinnere dich daran. Um die Rechnung, die du gleich zahlen musst, wirst du höchstwahrscheinlich nicht drumherum kommen. Aber die viel größere Rechnung, die Rechnung für deine Schuld, die ist längst beglichen und für alle Zeit aus der Welt geschaffen, nämlich von dem gestorbenen und wiederauferstandenen Jesus. Den wollen wir mittendrin anbeten. Amen.